Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war, von dem, der da ist und von dem, der kommen wird, von unserem Herrn Jesus. Amen. Wir wollen heute in der Predigt einen Bibelabschnitt betrachten, der voll ist von krassen Gegensätzen. Es ist die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Ich glaube, dass Jesus hier ein Gleichnis erzählt, also eine Beispielgeschichte. Es ist das letzte Gleichnis in einer Reihe von 5 anderen, die Jesus einer Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten erzählte. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich über Jesus geärgert. Und zwar, weil Jesus Zeit mit Menschen verbracht hat, die, würden wir heute sagen, einen ziemlich miesen Ruf hatten. Deswegen erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen und auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das könnt ihr in Lukas im 15. Kapitel nachlesen. Mit diesen Gleichnissen will Jesus einerseits den verhassten Zolleinnehmern und an den anderen, die am Rande der Gesellschaft standen, aber auch den grollenden Pharisäern und Schriftgelehrten deutlich machen, dass bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Menschen herrscht, der merkt, dass er Mist baut und wieder mit Gott neu anfängt, als über 99 andere, die denken, dass sie diese Umkehr nicht nötig haben. Aber das ist noch nicht alles. Jesus fährt dann fort in Lukas in Kapitel 16 mit dem Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Das ist das 4. Gleichnis. Und die Hauptaussage hier ist, dass Jesus sagt, umso wichtiger Geld für dich ist, umso unwichtiger ist Gott für dich. Und dann wendet sich Jesus nach diesem Gleichnis gezielt an die Pharisäer und sagt ihnen, vor den Menschen stellt ihr euch so hin, als führtet ihr ein Leben, das Gott gefällt. Aber Gott sieht euch ins Herz. Und was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Dieser Vers ist wichtig für unser Gleichnis, das wir heute betrachten, für das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Und die Botschaft, die Jesus an die Pharisäer richtet, lautet: Da ihr es so sehr schätzt, was bei den Menschen hoch im Kurs steht, und nicht das, was Gott gefällt, weil das so bei euch ist, vertut ihr eure Chance, in Gottes Reich zu kommen. Und dann geht es in Vers 19 weiter mit dem Bibelabschnitt, um den es heute in der Predigt gehen soll. Und ich lese diesen Bibelabschnitt vor und ich stelle fest, dass ihr mitlesen könnt. Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt. Doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er im Totenreich wieder zu sich kam und Qualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen. Denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte: Mein Kind, Denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast. Lazarus, aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Weisung von Mose und den Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Bevor wir überlegen, was von dieser Erzählung für uns heute relevant ist, wollen wir zuerst darüber nachdenken, was Jesus den damaligen Zuhörern sagen wollte. Was wollte er bei den Menschen, die diese Geschichte von ihm gehört haben, auslösen? Und das Besondere von den Gleichnissen, von den Beispielgeschichten Jesu ist, dass es dort immer Überraschungen gibt. Es gibt immer mindestens eine Pointe. Und die kann zu einem richtigen Schock werden. Jesus erzählt dieses Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus aus 2 Gründen. Einerseits, um damit die Selbstgefälligkeit der frommen Leute anzuprangern, die sich bei Jesus darüber beschweren, dass er Zeit mit Abschaum verbringt. Aber Jesus will damit auch eine weit verbreitete Annahme widerlegen. Die Annahme, Reichtum sei ein Zeichen für Gottes Wohlwollen, während Armut ein Beweis für seine Ungnade darstellt. In unserer Geschichte gibt es 2 Hauptfiguren. Da ist der reiche Mann. Er steht für die selbstsicheren Frommen, für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und dann ist da der arme Bettler, Lazarus. Er repräsentiert die Schicht, die von den Pharisäern, von den Frommen verachtet wurde. Vermutlich passt Jesus dazu eine bekannte rabbinische Geschichte dem Zweck seiner Absicht an. Das heißt, vermutlich gibt es eine Geschichte, die die Leute kannten. Und nach dieser Geschichte war es so, dass gemäß der rabbinischen Tradition reiche, verstorbene Juden in den Schoß Abrahams kamen, während die Armen im Totenreich, im Hades, leiden mussten. In unserer Geschichte wird von einem totalen Kontrast berichtet. Da ist einer, der hat alles. Und da ist der andere, der hat weniger als nichts. Dann stirbt zunächst der Bettler. Und jetzt überrascht Jesus seine Zuhörer zum ersten Mal, wenn er sagt, er, der Bettler, wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Das war nämlich genau das Gegenteil von dem, was die Frommen, die Pharisäer, bei einem Mann wie Lazarus vermutet hätten. Dass nämlich so einer wie dieser deswegen arm und krank ist, weil er von Gott verdammt worden ist. Und dass folglich nach seinem Tod auch nichts anderes auf ihn erwartet als Not und Elend. Doch dann kommt der eigentliche Hammer. Ich stelle mir das so vor, dass schon jetzt der Mund der Zuhörer so ein bisschen geöffnet, aufgegangen ist. Aber jetzt kommt der Hammer. Jesus sagt, als der reiche Mann gestorben und begraben war, und ich stelle mir vor, dass es bestimmt eine tolle Beerdigung gab. Vermutlich waren die Repräsentanten der Stadt, der Synagoge, der jüdischen Gemeinde ebenfalls dort. Ich weiß nicht, ob dort auch Beerdigungsreden gehalten wurde. Aber als der reiche Mann gestorben und begraben war, musste er, der Reiche, und nicht der Bettler, sich den Qualen im Totenreich ausgesetzt sehen. Das heißt, hier findet eine totale Umkehrung der Verhältnisse statt. Bei Jesus landet der Reiche in den Flammen, während Lazarus sich in Abrahams Schoß geborgen weiß. Und ich glaube, das war ein Schock für die Zuhörer, für die frommen Zuhörer. Es war ein Schock für sie zu hören, dass ein reicher Jude in den Hades, in das Totenreich kommt. Denn sie waren gelehrt worden, dass Reichtum ein Zeichen von Gottes Segen und Zuneigung war. Ein Israelit, der Gott gehorchte, hatte doch die Verheißung, auch materiell reich zu werden. Wie konnte dann dieser reiche Jude in den Hades kommen, in das Totenreich? Ich glaube, das ist das Erste, was Jesus deutlich machen möchte. Reichtum ist kein Zeichen für Segen. Reichsein ist eine Herausforderung. Es ist eine Prüfung, eine Nagelprobe dafür, wie wir damit umgehen. Ob wir damit gut umgehen, ob wir gute Haushalter, gute Verwalter sind. Mit dem, was uns anvertraut ist. Genau das adressiert Jesus in diesem vierten Gleichnis von diesem unehrenhaften Verwalter. Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Wenn dir also viel Reichtum gegeben ist, dann wird man viel von dir fordern. Mein Eindruck ist, der Reiche ist überrascht darüber, im Totenreich nun Qualen leiden zu müssen. Offensichtlich ist, dass seine Abstammung, seine Zugehörigkeit zum erwählten Volk Gottes ihn nicht rettet. Abraham bekundet daher dem reichen Mann im Kern Folgendes. Dein ganzes Leben lang hast du deinen Reichtum genossen und du hast ihn dafür benutzt, ein angenehmes Leben zu haben. Für Menschen wie Lazarus hattest du nichts übrig. Nun ist es umgekehrt. Abraham sagt zu dem Reichen, du hast deinen Reichtum vergeudet. Du hast ihn verschwendet. Du hast nichts Bleibendes daraus gemacht. Und wenn ich euch eine Hausaufgabe geben dürfte, dann wäre sie mal diese Kapitel 15 und 16 aus Lukas zu lesen am Stück. Da gibt es nämlich noch zwei weitere Personen, die auch Dinge verschwenden. Da ist der verlorene Sohn, der das Erbe seines Vaters verschwendet. Und da ist dieser unehrliche Verwalter, der das, was sein Chef ihm anvertraut hat, auch verschwendet. Und hier nun der Reiche, der seinen eigenen Reichtum vergeudet und nichts damit macht, was bleibenden Wert hat. Ich glaube, das, was Jesus den Leuten damals sagt, war für sie unmissverständlich. Nicht die Selbstgerechten, bei sich selbst Reichen, vielleicht sogar auch teilweise geldliebenden Pharisäer kommen in Abrahams Schoß, sondern die Bettler, die Armen, die nichts haben außer Gott. Was für ein Schock für die Leute damals. Ich glaube, auch das ist der Grund, warum in unserem Gleichnis der Arme einen Namen hat. Lazarus Lazarus wird wahrgenommen. Gott kennt seinen Namen. Und sein Name bedeutet, Gott hilft, beziehungsweise Gott hat geholfen, abgeleitet von dem hebräischen Eliezer. Geht es im ersten Teil unseres Gleichnisses um das Schicksal der beiden Hauptfiguren vor und nach ihrem Tod, besteht der zweite Teil des Gleichnisses aus einem Gespräch, man müsste vielleicht eher sagen, aus einem Disput. Aus einem Disput des Reichen mit Abraham. Und wenn Jesus hier Abraham zu Wort kommen lässt, dann deswegen, um dem Gesagten Autorität zu geben. Und aus dem Gespräch kann man erkennen, dass der Reiche zu Lebzeiten sich nicht um Gott gekümmert hat. Er hat so gelebt, als ob es Gott nicht geben würde. Genauso wenig, wie das seine fünf Brüder tun. Er hat, um das Wort hier aufzunehmen, keine Buße getan. Er hat seine Einstellung nicht verändert. Er war bei sich und ist bei sich geblieben. Dabei betonen viele Abschnitte aus dem Gesetz, das Gott seinem Volk durch Mose gegeben hat, aus der sogenannten Tora, welche Verantwortung vor allem Reiche für Schwache haben. Und wenn ihr manche der prophetischen Bücher im Alten Testament lest, dann werdet ihr merken, wie schonungslos dort das gottlose Verhalten der Reichen angeprangert wird. Und ihr merkt, wie Gott durch die Tora und durch die Propheten sein Volk leidenschaftlich zu sich ruft und damit auch zum Nächsten. Das wird zum Beispiel im heutigen Wochenspruch sehr kompakt ausgedrückt. Was Gott wichtig ist, da steht in Micha, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das bedeutet, dass die Juden der damaligen Zeit, und dazu gehört auch der Reiche, durch Mose und die Propheten allen Einblick und auch alles Wissen hatten, um das Wirken und das Wesen Gottes zu begreifen. Wer also damals ein offenes Ohr und ein offenes Herz hatte, der konnte bei Mose und den Propheten erkennen, was gut ist und wie Gott möchte, dass wir leben sollen. Doch der Reiche hat dem keinen Glauben geschenkt. Einige von euch haben heute ihre Bibel bekommen. Bitte lest in eurer Bibel. Nutzt sie, studiert sie. Nur dort findet ihr die tragfähige Grundlage für euer Leben. Im Hier und Jetzt und für alle Zeit. Jesus Christus. Interessant ist der Einwand des Reichen, dass zumindest seine Brüder ihr Leben dann verändern würden, wenn jemand von den Toten aufersteht und sie warnt. Ich habe den Bibelabschnitt aus dieser sogenannten Bibelchronik vorgelesen, die habe ich mal geschenkt bekommen von meinen Schwiegereltern. Das ist der Versuch, die verschiedenen Berichte von Jesus in den vier Evangelien chronologisch zu ordnen. Und interessant ist, wie dieser Karl-Heinz von Heiden das macht und welche Geschichte nun nach unserem Gleichnis kommt. Die meisten von euch wissen das, dass es zu Jesu Lebzeiten tatsächlich eine Totenauferweckung gab. Jesus wird zu seinem Freund Lazarus gerufen. Ein anderer Name, ein anderer Lazarus. Mit gleichen Namen, ob das Zufall ist. Dieser Lazarus ist gestorben und seine Familie trauert um ihn. Jesus kommt zu spät. Lazarus ist schon 4 Tage im Grab. Doch dieser Lazarus wird von Jesus auferweckt. dieser Lazarus kommt wirklich von den Toten zurück. Was geschieht dann? Das könnt ihr im Johannesevangelium nachlesen, in Kapitel 11. Da gibt es einerseits viele Juden, ich sag mal das einfache Volk, die bei Maria und bei Martha gewesen waren, den Schwestern von Lazarus. Und diese Menschen, diese Juden, fangen an Jesus zu glauben, nachdem sie dieses Auferstehungswunder erlebt haben. Aber es gibt auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Was tun sie? Von ihnen wird berichtet, dass sie von diesem Tag an fest entschlossen waren, Jesus zu töten. Das war also die Haltung der damals führenden Männer der Juden. Die Haltung der, vielleicht wird man heute sagen, religiösen Elite. Selbst ein so großes Wunder wie die Auferweckung eines Toten hat sie nicht davon überzeugen können, dass sie falsch liegt. Obwohl jemand von den Toten zu ihnen kommt, lehnen sie Jesus ab. Was können wir heute aus diesem Gleichnis lernen? Jesus wollte damals den Pharisäern klarmachen, dass sie auf dem Holzweg waren. Warum? Die Pharisäer waren sich selbst genug. Sie haben sich über andere gestellt und waren von sich und ihren religiösen Regeln und Taten überzeugt. Sie hatten etwas vorzuweisen. Sie waren reich. Sie hatten was. Und deswegen brauchen sie Gott nicht. Menschen, die sich auf ihre eigene Erkenntnis, auf ihre Einsicht, vielleicht auf ihren Besitz, ihr Smartsein, ihr Aussehen, auf ihre Gesundheit, vielleicht auf ihre Ausbildung, ihr Einkommen, ihr Auto, ihr Haus, auf ihre Gemeindezugehörigkeit, ihre Abstammung, ihre Kinder, ihre Partner. Menschen, die sich darauf etwas einbilden, stehen in der Gefahr, sich letztendlich auf sich selbst zu verlassen, auf das, was ihnen gehört, auf das, was sie auszeichnet. Mein Eindruck ist, dass zu allen Zeiten Reichtum und Religiosität verlockend sind. Es ist beides Besitz, etwas, das ich habe. Und es bietet verschiedene Anreize für mein Leben, wie Selbstgefälligkeit, Leistungsorientierung, geistlichen Stolz, Überheblichkeit und Anerkennung. Doch Jesus lehrt seine Jünger und die Pharisäer und uns heute, dass Reichtum trügerisch ist und dass selbstgemachtes Frommseinwollen blind macht. Vor beidem warnt Jesus, damals die Pharisäer und uns heute. Jesus kämpft um die Pharisäer. Er kämpft um diese grollenden, besserwissenden Pharisäer, die getrieben sind, sich durch religiöse Leistung zu profitieren, zu profilieren. Und das Traurige von unserer heutigen Bibelgeschichte ist, dass deutlich wird, dass insbesondere diejenigen, die fromm sein wollen und dadurch Anerkennung suchen, dass es für die besonders schwierig ist, die Kurve zu kriegen. Und auch die, die viel besitzen, für die ist es ebenfalls besonders schwer, sich auf Gott zu verlassen. Ich fürchte, dass es deswegen im Himmel manch böses Erwachen geben würde. Aber unsere Geschichte zeigt auch, egal wie tief unten du in deinem Leben bist, egal wie verloren du dich fühlst, egal, was du in der Vergangenheit gesagt, getan oder erlebt hast. Egal, was du verbockt hast. Wenn du dich Gott zuwendest und wenn du ihm sagst, dass du ihn brauchst, dann wird Gott sich zu dir stellen. Dann wird Gott sich dir zuwenden und sich zu dir bekennen. So wie es bei Lazarus der Fall war. Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Nicht immer sichtbar im Diesseits, aber bleibend im Jenseits. Lazarus lebt nämlich im Unterschied zum Reichen nicht von dem, was er besitzt. Er hat nichts. Er hat weder Reichtum noch Religiosität. Das Einzige, was er hat, ist seine Hoffnung auf Gott. Lazarus ist in den Augen der Welt, in den Augen der Pharisäer, in den Augen des Reichen verachtenswert. Doch bei Gott ist es anders. Bei Gott ist Lazarus geachtet. Und Gott, ich habe das schon gesagt, kennt seinen Namen. Einige von euch wissen, dass vor etwa 2 Monaten meine Mutter gestorben ist. Sie war an Demenz erkrankt. Und seit Sommer letzten Jahres hat diese Erkrankung immer mehr ihr Leben bestimmt. Am Ende waren alle Lebensfunktionen davon betroffen. Sie konnte nicht mehr sprechen, nur noch stöhnen. Und wir mussten sie füttern. Ihr Leben war am Ende ein Lazarusleben. Ein Leben, in dem es nur Elend und Not gab. Es gab nichts mehr, auf das sie hätte stolz sein können. Sie hatte nichts mehr zu bringen. So ein Lazarusleben scheint wenig erstrebenswert. Doch darauf liegt die Verheißung. Lazarus, Gott hat geholfen. Alles bist du, Gott. Amen.